Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Der Dada-Künstler Hugo Ball, um den geht's gleich hier in der Sendung. Bekannt ist er vor allem hierfür.
Jolifanto Bambla, o Falibambla, grossiga mfa abla orem, giga goramen.
Hugo Ball hat Anfang des 20. Jahrhunderts kurzen Prozess gemacht mit der deutschen Sprache. Er hat sie in ihre Einzelteile zerlegt und dann die Silben neu zusammengesetzt zu seinen sogenannten Lautgedichten. Und mit denen hat er das Publikum damals ganz schön provoziert. Heute, gut 100 Jahre später, diskutiert die Kunstwelt wieder über Hugo Ball. Diesmal allerdings geht es nicht um seine Gedichte und Performances. Diesmal geht es um den möglichen Antisemitismus in seinem Werk. Den nämlich hat die Künstlerin Hito Steyerl angeprangert. Sie sollte dieses Jahr eigentlich mit dem Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens ausgezeichnet werden, hat dann aber vorgeschlagen, den Preis auszusetzen und stattdessen mit Fachleuten über Antisemitismus zu diskutieren. Das ist gestern Abend nun auch passiert in Pirmasens, der Geburtsstadt von Hugo Ball. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst hat das für uns im Livestream verfolgt. Kritisiert Carsten Probst wird vor allem ein Essay von Hugo Ball aus dem Jahr 1919 mit dem Titel »Zur Kritik der deutschen Intelligenz«. Zu welchem Schluss sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion gestern gekommen? Wie antisemitisch ist dieser Text?
Ja, Frau Seidel, es handelt sich um eher kurze Passagen, aber die sollen es dafür in sich haben. Das unterstreicht der eine Teil, zumindest der PodiumsteilnehmerInnen. Man finde in diesem Text zahlreiche antisemitische Stereotype, sagt zum Beispiel die Mainzer Historikerin Susanne Urban und ihr Kollege Johannes Heil, Historiker an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, pflichtet ihr bei, Hugo Ball habe, Zitat, virtuos auf der Klaviatur der antisemitischen Begriffswelt gespielt und damit Juden als Kollektiv diffamiert. Besonders schwer wiegt hier unter anderem eine Passage, in der Ball so eine regelrechte Verschwörungstheorie vom Judentum entwirft, das eben angeblich alle Schaltstellen in den Medien, in der Finanzwelt und in der Kultur besetzt halte, um die Dinge nach seinen religiösen Maßgaben zu lenken. Obgleich, und das ist eben auch bemerkenswert, Juden ja nachweislich eine absolute Minderheit von gerade mal 1,3% an der damaligen Gesellschaft der Weimarer Republik bildeten und die deswegen eben keineswegs überall präsent sein konnten.
Das ist also eine Position. Gab es auch Widerspruch auf dem Podium?
Den gab es. Die versuchte sich dann in Differenzierungen unter Applaus im Saal, etwa konstatierte Heidelberger Literaturwissenschaftler Helmut Kiesel. Dieser Text bildet doch gerade mal 5 Seiten vom Gesamtwerk Hugo Balls ab, das doch insgesamt über 3000 Seiten umfasse. Und Hugo Ball sei mit den Klischees ja auch Kind seiner Zeit gewesen. Antisemitische Klischees seien damals eben doch sehr weit verbreitet gewesen. Und auch der Hugo-Ball-Forscher Bernd Wacker sagt, eigentlich richte sich Ball in dieser Schrift nicht gegen Juden, sondern sein Fokus als Pazifist liege 1919 unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges auf dem deutschen Obrigkeitsstaat und für diesen machte alle möglichen Religionszugehörigkeiten verantwortlich, eben auch Protestanten, aber eben auch Juden gehörten für ihn dazu. Und später, 1920, ab in den 20er Jahren, habe er dann sein Urteil über das Judentum auch revidiert in einer späteren Schrift.
Das klang jetzt gerade schon an. Hugo Ball war natürlich irgendwo auch Kind seiner Zeit, hieß es auch auf dem Podium. Was sagen Sie, warum sollten wir heute womöglich dennoch über diese kritischen Passagen in diesem Text sprechen?
Ja, darüber haben auch alle Teilnehmerinnen sehr schön diskutiert. Ich würde eine Bemerkung von Susanne Urban herausheben, sehr pointiert, die sagte, wenn Hugo Ball heute leben würde, dann wäre er wohl als Pazifist Teil einer antiimperialistischen Linken und die greife ja auch gern immer mal wieder in die Kiste mit den antisemitischen Klischees. Interessant ist eben eigentlich an dieser ganzen Geschichte, dass der Text, um den es jetzt hier eigentlich geht, nach dem Zweiten Weltkrieg nie vollständig ediert wurde. Erst 2005 wurde er überhaupt vollständig veröffentlicht und Miron Mendel, der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Frankfurt-Main, sagte, entscheidend für die Gegenwart heute ist doch, dass heute darüber diskutiert und nichts beschönigt wird. Insofern kann man auch sagen, Frau Seidel, anschlussfähig ist dieser Text heute gerade deshalb, weil er vollständig und ungeschönt vorliegt und das eben ermöglicht auch erst die Diskussion.
Und was bedeutet all das jetzt für den Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens? Sollte dieser Preis weiterhin unter diesem Namen verliehen werden?
Am Ende der Diskussion trat dann noch einmal der Pirmasenser Bürgermeister Markus Zwick auf die Bühne und sagte also, die Abschaffung des Preises aus Sicht der Stadt wäre aus seiner Sicht grundfalsch. Dann gab es auch großen Applaus, denn nur so könne man auch in Zukunft alle Facetten dieses Autors beleuchten. Natürlich, Frau Seidel, man kann zu Kunstpreisen stehen, wie man will, aber mit Cancel Culture kommt man in diesem Fall ganz sicher nicht weiter. Diese von mir eben erwähnte Editionsgeschichte dieses Textes, wo ja alles Problematische rausredigiert wurde, die ist dafür das beste Beispiel.
Das sagt Carsten Probst. Vielen Dank. In Pirmasens haben Fachleute gestern über Antisemitismus im Werk des Dada-Künstlers Hugo Ball diskutiert. Und zwar auf Initiative der Künstlerin Hito Steierl, die den diesjährigen Hugo Ball-Preis abgelehnt hatte. Und es ist nicht das erste Mal, dass diese Künstlerin ein Zeichen gegen Antisemitismus setzt. Im vergangenen Sommer hatte Hito Steierl das schon einmal getan. Damals hatte sie ihr Kunstwerk von der Documenta abgezogen, weil auf der Kunstausstellung in Kassel Werke mit antisemitischer Bildsprache gezeigt wurden. Der Skandal um die Documenta war groß. Diskutiert wurde damals unter anderem die Frage, wie frei ist die Kunst? Und ab wann darf oder muss der Staat einschreiten und Kunst aus einer Ausstellung entfernen, weil sie Menschen verletzt oder diskriminiert? Der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers hat im Auftrag der Kulturstaatsministerin ein Gutachten zu genau dieser Frage geschrieben. Und darin kommt er zum Schluss: Nur weil ein Kunstwerk antisemitische Motive zeigt, darf es noch lange nicht einfach so entfernt werden. Warum nicht, habe ich Christoph Möllers vorhin gefragt.
Ja, das ist halt sozusagen der Preis, den man für Meinungs- und Kunstfreiheit zahlt, dass man tatsächlich auch Dinge, die einem obszön, schrecklich, abstoßend vorkommen, erstmal nur unter bestimmten Bedingungen staatlich verbieten kann. Man kann es abwerten, man kann darüber diskutieren. Es gibt auch eine gewisse Grenze dessen, was man dann auch nicht mehr zeigen darf. Aber grundsätzlich geht man erstmal von der Vermutung der Kunstfreiheit aus.
Aber zählen antisemitische Darstellungen, genau wie zum Beispiel auch rassistische Darstellungen, nicht als Volksverhetzung, weil sie eben zu Hass oder sogar zu Gewalt aufstacheln können gegen Jüdinnen und Juden? Und das ist ja strafbar.
Ja, das muss man im Einzelfall prüfen. Also man muss tatsächlich sehen, es gibt sowas. Das Bundesverfassungsgericht hat auch erst vor einiger Zeit eine antisemitische Äußerung, die als Volksverhetzung bestraft wurde, sagen durch die Verurteilung durchgehen lassen. Aber man muss dann halt individuell prüfen. Und das ist natürlich so, strafrechtliche Normen sind Normen, die Individuen wegen einer bestimmten Tat zur Verantwortung ziehen. Wenn wir ein Bild irgendwo hängen haben mit antisemitischem Gehalt, muss man erstmal sehen, wer ist dafür verantwortlich, dass gezeigt wird. Ist das eine kuratorische Frage? Ist das eine Frage der Künstlerin, die es gemacht hat? Also man ist dann sehr schnell in relativ technischen Fragen, die am Ergebnis nicht viel daran erinnern, dass es ja im Grunde der Skandal einer liberalen Ordnung ist, dass sie auch Äußerungen zulässt, die verletzend sein können.
Zur Verantwortung kommen wir vielleicht gleich nochmal gesondert, aber vielleicht nochmal kurz zurück zur Documenta. Da wurde dann ja tatsächlich ein großes Banner mit antisemitischen Karikaturen nach ein paar Tagen wieder abgehängt. War das also falsch? War das Zensur?
Nein, das war überhaupt keine Zensur, weil natürlich es im Grunde sehr oft und ganz wesentlich praktisch darauf ankommen wird, weniger, dass jetzt der Staatsanwalt kommt oder dass Verbote ausgesprochen wird, sondern dass die Künstlerin, die Kuratoren und die Verwaltung, die staatlichen Veranstalter sich miteinander ins Benehmen setzen, wo es ein Problem gibt und dann vielleicht auch einfach darüber einig werden, dass etwas abgehängt werden muss. Grundsätzlich ist die ganze Kunstfreiheit auch ein bisschen darauf angewiesen, dass alle Beteiligte sensibel sind und sich auch darauf einlassen, sich zu korrigieren.
Kommen wir noch mal kurz zur Frage der Verantwortung, die ja bei der Documenta auch extrem viel diskutiert wurde. Wer trägt nun eigentlich die Verantwortung dafür, dass diese antisemitischen Bilder dort in Kassel gezeigt wurden? Die Künstlerin oder die Kuratoren oder die Geschäftsführung der Documenta oder womöglich auch diejenigen, die diese Ausstellung finanzieren, also auch der Staat? Mhm. Was sagen Sie?
Naja, also was in einer Kunstausstellung ausgestellt wird, ist frei und deswegen sind natürlich auch die Künstlerinnen und Kuratoren dafür verantwortlich, was da gezeigt wird. Und die tragen erstmal die Verantwortung dafür, ganz klar. Auf einer zweiten Ebene wird man dann aber auch sagen, wenn wir eine staatlich finanzierte Ausstellung haben, dann ist die Verwaltung zumindest dafür zuständig, so ein Auge darauf zu halten, dass bestimmte Regeln eingehalten werden und im Zweifelsfall auch dazu verpflichtet, damit etwas zu machen, also sich etwa davon zu distanzieren, mit der künstlerischen Leitung das Gespräch zu suchen, zu gucken, ob hier vielleicht auch eine Grenze überschritten wurde. In sehr seltenen Fällen vielleicht auch dazu befugt, etwas rauszunehmen oder zu verbieten. Das ist aber eher die Ausnahme. Aber sicherlich kann es passieren oder sollte es auch passieren, dass wenn, sagen wir mal, wir das haben, ein rassistisches oder antisemitisches Exponat, eine staatlich geförderte oder staatlich getragene Museumsleitung sich dann davon auch distanziert und sagt, das ist hier nicht meins, also hier ist ein Problem. Und wir lassen auch die Leute, die sich davon diskriminiert fühlen, damit nicht alleine.
Ihr Gutachten ist auch gedacht als Leitfaden für die Politik, für die Zukunft. Was also würden Sie der Kulturstaatsministerin, anderen Kulturpolitikerinnen und Politikern mit auf den Weg geben, sozusagen als Handlungsempfehlung für den nächsten Antisemitismus-Skandal?
Naja, also erstmal würde ich sagen, es ist klar, dass auf die Museumsleitung oder auf die generell auf die Kunstschaffenden und die Verwaltung von Kunst irgendwie vielleicht anspruchsvollere Aufgaben warten und sich alle darauf auch vorbereiten sollen. Weil man natürlich immer so ein bisschen im Doppelkonflikt steht. Also wir haben eine Theateraufführung oder wir haben ein Kunstexponat, es gibt einen öffentlichen Skandal. Wie reagieren wir darauf? Naja, in dem Augenblick, wo wir sagen, das ist was Manifest, sagen wir Antisemitisches, erwartet man zu Recht, denke ich, Distanzierung oder sagen Reaktion darauf. In dem Augenblick, wo es ein Skandal ist, der einfach nur aufgeputscht ist, ohne guten Grund, erwarten wir aber auf der anderen Seite auch, dass sich die Verwaltung vielleicht vor die Künstlerin stellt und die auch in gewisser Weise vor einer empörten Öffentlichkeit schützt. Das ist ein sehr schmaler Grat, das ist sehr anspruchsvoll, da gibt es, glaube ich, auch kein Patentrezept, aber ich denke, es ist wichtig, dass sich alle ein bisschen darauf vorbereiten, dass solche Aufgaben auch dazugehören, wenn man öffentliche Kunst fördert.
Das also empfiehlt der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers der deutschen Kulturpolitik. Er hat im Auftrag von Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein Gutachten zur Kunstfreiheit geschrieben. Der Architekt Arno Lederer wollte Häuser bauen, die sich benehmen. So hat er das selbst mal gesagt. Und er meinte damit Häuser, in denen die Menschen sich wohlfühlen, weil sie ihnen genau das bieten, was sie brauchen. Arno Lederer ist jetzt im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hinterlässt in Deutschland viele Sozialbauten, Büros, Schulen und auch Kulturbauten, wie zum Beispiel das Volkstheater in München. Ein Ziegelsteinbau, der erst vorletztes Jahr fertig geworden ist. In München lebt auch die Architekturkritikerin Laura Weißmüller, die ich vorhin gefragt habe, was ist für sie das Besondere an diesem Theaterbau von Arno Lederer?
Das Besondere sind, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, es ist ja ein großer Bau gewesen, ambitioniert, das Budget war aber auch relativ knapp, dass der wirklich pünktlich fertig geworden ist. Die Eröffnung konnte wie geplant mit großen Feierlichkeiten stattfinden. Und das andere war aber, dass am Ende dieses Baus ein wunderbares Gebäude entstanden ist und alle Beteiligten glücklich darüber waren. Das kennt man sonst bei so Großprojekten oft anders, dass sie zerstritten sind, dass dem einen was nicht gefallen hat, der andere sich über den Tisch gezogen gefühlt hat und der dritte irgendwie unzufrieden war mit den Kompromissen. Und das hatte man, obwohl es so ein großes Gebäude war, so anspruchsvoll und tatsächlich relativ wenig Geld dafür war, das hat man dort nicht finden müssen. Und deswegen ist es für mich tatsächlich wie so ein großes, kleines Wunder von München, an dem Arno Lederer aber einen großen Teil auch hatte.
Ich habe es vorhin schon angedeutet, er wollte seine Gebäude in erster Linie für die Menschen entwerfen, was, sollte man meinen, eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber das ist es ja längst nicht immer. Heißt das also, Arno Lederer ging es bei seinen Entwürfen nicht so sehr um spektakuläre Fassaden oder ähnliches, sondern vor allem um die Funktionalität?
So würde ich es nicht sagen. Er war einerseits total pragmatisch und trotzdem unglaublich kreativ. Das sieht man auch an dem Volkstheater. Also wir haben eine satte Farbigkeit im Innenraum, also gelb, sattes Blau, grün. Also wirklich, da hat jemand was gewagt und das auch durchgesetzt. Und andererseits ist er sehr stark auf die Interessen der Leute, die diese Räume, diese Orte bespielen, eingegangen. Also in München nannte sich das eine funktionale Leistungsbeschreibung, die er da abarbeiten musste. Ein tausendseitiges Papier, was alles das Theater braucht. Das ist ja fast wie eine kleine Stadt, die da funktionieren muss. Und er hat sich aber damit nicht gegängelt gefühlt, sondern gesagt, das arbeite ich durch. Es ist für mich wie James Joyce lesen, aber da steht nichts drin, wie die Schönheit dieses Gebäude aussehen soll. Und dafür bin ich auch zuständig. Also er hat es nicht als Widerspruch gesehen, sondern sowohl als auch. Ich kann mich ans Budget halten, ich kann Kompromisse eingehen und gleichzeitig schaffe ich es wirklich, diese doch sehr einnehmende, freundliche Architektursprache zu wählen.
Mit was für Materialien hat er gerne gearbeitet?
Er hat sehr viel mit Ziegel gearbeitet, aber ich glaube, er war auch bis zuletzt offen für Neues. Ich weiß auch, dass eine Lehmarchitektin wie Anna Heringer von ihm immer stark gefördert wurde. Er hat gesagt, probier das aus, mach das, das ist der richtige Weg. Deswegen ist der Architekt Arno Lederer auch einer, den man nicht in eine Schublade stecken kann. Man erkennt die Gebäude auch nicht sofort.
Er hatte auch ein Faible für Bürogebäude. Jetzt nehme ich mal an, nach dem, was Sie so erzählt haben, dass er auch da versucht hat, möglichst menschenfreundlich zu bauen, also möglichst menschenfreundliche Arbeitsplätze zu schaffen. Wie sehen die aus?
Ja, ich erinnere mich an eine Unternehmenszentrale in Karlsruhe, der wir vor 2 Jahren auch den Hugo Hering Landespreis gegeben haben. Da saß ich in der Jury und wir als Jury waren einfach beeindruckt, wie man es schafft, so ein Gebäude zu entwerfen, was für die Mitarbeiter funktioniert. Das sind Orte, wo man sich wohlfühlt, kommunikative Orte mit Aufenthaltsqualität, gleichzeitig aber auch für das Unternehmen und auch für die Umgebung. Also man hat auch diesen Dialog mit dem Außenraum gesehen. Also er hat sich wirklich überlegt, was brauchen die Menschen dort, was brauchen die Nutzer und dann entworfen.
Sie haben Arno Lederer auch persönlich getroffen. Wie war er als Mensch?
Ich fand es immer toll, mit ihm zu diskutieren. Er war wirklich ein energischer Streiter für Baukultur, aber so einer, der die anderen Parteien am Tisch lässt. Also man konnte mit ihm wirklich sich wunderbar über Architektur unterhalten und es war so, er hat das Gespräch geöffnet. Er war interessiert an dem Gegenüber und er wollte auch neue Ideen hören. Und deswegen hat es so einen angeregten Gesprächsfaden oft mit ihm gegeben.
So erinnert sich die Architekturkritikerin Laura Weißmüller an den verstorbenen Architekten Arno Lederer. Ein konstruktives Gespräch auf Augenhöhe, so wie mit Arno Lederer, das scheint an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe nicht mehr möglich. Denn dort hängt der Haussegen ziemlich schief. Im Kollegium gibt es offenbar schon seit längerem Streit um die inhaltliche Ausrichtung der Hochschule. Die Professoren sind unzufrieden mit ihrem Direktor und haben ihn kurzerhand abgewählt, was der aber nicht akzeptieren will. Christian Gampert hat mit den verschiedenen Parteien gesprochen oder es zumindest versucht.
Der abgewählte HFG-Direktor Jan Buhlen äußert sich derzeit nicht öffentlich oder nur über seinen Anwalt. Die Konfliktparteien innerhalb der Hochschule reden dafür umso mehr. Sie verbreiten sehr unterschiedliche Versionen, warum es zur Abwahl und teilweise zur Aussperrung des Direktors kam. Der für Finanzen und Personal zuständige Kanzler der Hochschule für Gestaltung, Thomas Fröhlich, bescheinigt Jan Buhlen mangelnde Kommunikationsfähigkeit und autoritären Stil.
Die Hochschule hat über 2 Jahre immer wieder Gespräche gesucht, hat sogar ein Mediationsverfahren angestoßen, aber das hat zu keinem Ergebnis geführt.
In Buhlens Amtszeit sei keine einzige der vakanten Professorenstellen besetzt worden, sagt Fröhlich. Teilweise habe Buhlen die Besetzungslisten gekippt. Derzeit laufen 11 Berufungsverfahren. Der um Ausgleich bemühte Kanzler Fröhlich gibt durchaus zu, dass die Abwahl Buhlens auch den persönlichen Interessen Einzelner dienen könnte. Die kommissarische Direktorin der Hochschule dagegen, Konstanze Fischbeck, eigentlich Prorektorin und Zeitprofessorin für Szenografie, spricht von einem Generationenumbruch. Vieles habe sich im ästhetischen und auch ideologischen Bereich verändert, dem müsse man Rechnung tragen.
Eine Hochschule, die Theorie und Kunst verbindet, muss natürlich immer auf der Höhe der Zeit sein. Sich den Problemen der Zeit auch widmen. Ein Reformauftrag, der ist sozusagen implizit.
Spricht man mit den Kritikern der interimistischen Hochschulleitung, sieht die Sache ganz anders aus. Peter Weibel, der Ende März ausscheidende Direktor des benachbarten Zentrums für Kunst und Medien, ZKM, erinnert an die einzigartige Verbindung von HFG und ZKM, die der Hochschule jede Menge Praxismöglichkeiten eröffnet habe. Nur habe er in der HFG langsam keine Partner mehr. Intellektuelle wie den Philosophen Peter Sloterdijk oder die Kunsttheoretiker Boris Groys, Wolfgang Ulrich oder Hans Belting suche er an der HFG jetzt leider vergeblich. Berufungskommissionen hätten Weltstars wie den Medientheoretiker Lev Manowitsch abgelehnt und stattdessen identitätspolitische Schwätzerinnen bevorzugt. Jan Buhlen habe sich gegen diese Prozesse gewehrt.
Es kann nicht sein, dass Professor Professoren sich für Stellen bewerben, die sie selbst mitschreiben und dass dann die Berufungskommission die eigenen Assistenten sitzen.
Auch der an der HFG lehrende renommierte Medienkünstler Michael Bilitzky steht der Abwahl von Jan Buhlen kritisch gegenüber. Es gäbe an der Hochschule immer mehr ideologischen Druck, der von Anhängern der postkolonialen und der Gender-Theorie erzeugt werde. Stellen würden nach Geschlecht, Hautfarbe und Ideologie vergeben und weniger nach Sachkompetenz. Mittlerweile hätten mittelmäßige Internetaktivistinnen gute Chancen, über die entsprechenden Netzwerke an Professorenstellen zu kommen.
Dieser Fachbereich hat keine Macht. Es entscheiden im Grunde keine Fachleute und vor allem ideologiegeprägte menschliche Wesen.
Bilitzky, den die Hochschule gern loswerden möchte, sieht sich an der HFG zudem umgeben von BDS-Sympathisanten, die auch im Rektorat säßen und deren Aufrufe zum Teil im internen Mailverkehr verteilt würden. Die israelfeindliche Bewegung Boykott, Divestment and Sanctions setzt sich für den Boykott israelischer Waren und auch Wissenschaftler ein. Der aus Prag stammende Bilitzky fühlt sich als Sohn von Holocaust-Überlebenden in dieser Umgebung sichtlich unwohl. Weibel wie Bilitzky sehen an der HFG Vetternwirtschaft und Klickenbildung. Es würden sich Personen auf entfristete Stellen bewerben, die selbst in anderen internen Berufungskommissionen sitzen.
3 Professorinnen bewerben sich aus dem Hause auf entfristete Stellen. Und in diesen Kommissionen sitzen Verbündete.
Sieht man sich die betroffenen Personalien genauer an, muss man leider sagen, dass Weibel und Bilitzky augenscheinlich weitgehend recht haben. Die Abwahl des Rektors Jan Buhlen verweist offenbar auf viel tiefer liegende Probleme der Hochschule.
Zu dem Schluss kommt Christian Gampert, nachdem er sich an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe umgehört hat, in der es ziemlich viel Streit gibt. Susanne Lurweg steht neben mir und hat die Kulturmeldung mitgebracht und die beginnen heute mit einer kleinen Sensation.
Ja, und das kann man tatsächlich so sagen, denn das Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues ist nicht nur als bester Film für die Oscars nominiert, sondern hat gleich 9-mal die Chance auf eine der begehrten Trophäen. Den letzten Oscar für einen deutschen Film, den gab es ja 2007 für Florian Henkel von Donnersmarks Stasi-Drama »Das Leben der Anderen«. Kriegsfilme bzw. solche, die sich mit deutsch-deutscher Geschichte beschäftigen, kommen in der Regel in Hollywood ziemlich gut an. Auch Wolfgang Petersens Film »Das Boot« war ja einst für 6 Oscars nominiert. Ob Im Westen nichts Neues tatsächlich siegen wird, das erfahren wir dann am 12. März, wenn die Oscars vergeben werden. Schon jetzt dürfte sich allerdings Netflix freuen, denn die Streaming-Plattform hat den Film mitproduziert. Gewonnen oder besser gesagt endlich wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben ist eine kleine Statue mit dem Namen Stillende Mutter Gottes. Sie war fast 90 Jahre unrechtmäßig im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Statue aus dem 19. Jahrhundert ist an die Erben des jüdischen Bankiers und Unternehmers Jakob Goldschmidt zurückgegangen. Das Kunstwerk war 1936 von den staatlichen Museen ersteigert worden und bei der Auktion kamen damals rund 300 Werke aus der Sammlung Goldschmidt unter den Hammer. Goldschmidt selbst war schon 1933 in die Schweiz geflohen, ging später in die USA, wo er 1955 gestorben ist. Im Kunsthaus Zürich, da ist nichts zurückgekommen, sondern da fehlen 2 Gemälde. Im letzten Jahr hat es dort gebrannt, danach mussten 700 Kunstwerke abgehängt und restauriert werden. Nun sind eben 2 Bilder nicht mehr auffindbar. Gesucht wird intern und auch mit Hilfe der Polizei. Der Fall erinnert ein wenig an die vermissten Kunstwerke im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, über die wir vor ein paar Tagen berichtet haben. Dort wird seit 10 Jahren nach goldenen Ringen und weiteren Arbeiten gesucht, Wert über 7,5 Millionen Euro. Hier wie dort haben die Beteiligten die Hoffnung, dass die Arbeiten wieder auftauchen. Und noch eine traurige Meldung zum Schluss. Ein weiterer großer Architekt ist gestorben, und zwar der indische Baumeister Balkrishna Doshi. Er war Pritzker-Preisträger und hat sich schon früh mit der sozialen Frage in der Architektur beschäftigt. Als junger Architekt hat er für Le Corbusier gearbeitet. Er wurde 95 Jahre alt.
Susanne Lurweg, vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Darin hören Sie dann alles, was Sie heute wissen müssen zur Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Musik